Jeder von uns hat schon mal Post bekommen, nehme ich an. Ja, da gibt's erfreuliche Post wie ein Liebesbrief oder eine Verlobungs- oder Hochzeitsankündigung oder ja, man kriegt Geld zurück von der Steuer oder so. Ja, da freut man sich drüber, Erfreuliches. Es gibt Trauriges, wie eine Trauerbotschaft, dass jemand gestorben ist. Und dann gibt's Mahnungen, die wir von Zeit zu Zeit bekommen, in denen es heißt, hey, du hast vergessen, eine Rechnung zu bezahlen. Ja, vielleicht ist es untergegangen. Und die erste Mahnung ist in der Regel immer nett formuliert. Ja, es kann ja sein, dass Sie das vergessen haben und wir bitten Sie, das zu überweisen. Hey, und diese Briefe, die haben alle etwas gemeinsam. Sie haben in der Regel einen Absender, einen Empfänger, nämlich uns, was uns in manchen Fällen wahrscheinlich nicht so gefällt, ja, gerade wenn es eine Rechnung ist oder eine Mahnung. Und in der Regel einen Gruß, auch wenn der oft am Ende steht mittlerweile, wenn es heißt, mit freundlichen Grüßen oder herzallerliebst. Und solche Briefe finden wir im Neuen Testament einige. Über die nächsten Monate wollen wir uns mit dem Philipperbrief befassen. Jedes Mal, wenn ich predige, ein paar Verse daraus betrachten. Und wenn wir den Philipperbrief betrachten wollen, können wir zunächst einmal sehen, dass der Poststempel auf diesem Brief das Jahr um 61 nach Christus trägt und dass er zusammen mit dem Kolosser, dem Epheserbrief und dem Philemonbrief geschrieben wurde aus der ersten Gefangenschaft in Rom, die Paulus dort hinter sich hatte. Ja, es ist auch nicht schwer für den heutigen Text, den wir uns anschauen, die Einleitung, eine Gliederung zu finden, weil der Text selber die Gliederung ist. So wollen wir uns als erstes mit dem Verfasser befassen und dann den Empfänger und die Grüße betrachten. Aber lasst uns den Text für heute zunächst lesen und er steht in Philipper 1, die Verse 1 und 2. Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zunächst mal der Verfasser. Paulus nennt sich hier als Verfasser und er ist eigentlich unumstritten. Niemand zweifelt das an in der frühen Kirchengeschichte, wer dieser Verfasser dieses Briefes war. Aber wer war Paulus überhaupt und was wissen wir über ihn? Nun, zunächst können wir sehen, dass er in Tarsus, einer griechischen Handelsstadt, mit römischen Rechten geboren wurde und somit war er Römer. Ja. Als Sohn hellenistischer Juden war er aber auch Jude und wuchs in Jerusalem auf. Das können wir in Apostelgeschichte nachlesen und ihr könnt euren Finger im Philipperbrief lassen. Wir werden uns viel mit der Apostelgeschichte auseinandersetzen. Und dann heißt in Apostelgeschichte 22, in Vers 3, da schreibt Lukas über Paulus, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Das erste Mal können wir von ihm lesen, dass er als Saulus erwähnt wird in Apostelgeschichte 7. Zu dem Zeitpunkt war er ein junger Mann, wahrscheinlich nicht älter als 30. Und er hat die Kleider derjenigen bewacht, die Stephanus gesteinigt haben. Weiter können wir sehen, dass Saulus dieser Ermordung zugestimmt hatte und dass diese Ermordung, diese Steinigung, der Anstoß für eine große Verfolgung gegen die Gemeinde war. Zu diesem Zeitpunkt war Paulus ein Pharisäer, dem Jesus Christus ein verfluchter Stein des Anstoßes war und der die Christen vernichten wollte. Das können wir in Galater lesen. Dort heißt es, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Er war also jemand, der die Christen über die Maßen verfolgt hat. Aber weil wir einen souveränen Gott haben, ja, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, der Saulus in seiner Vorhersehung auserwählte und ihm zum Paulus machte. Er hat ihn gebraucht, um eine der führenden Personen im frühen Christentum zu werden, ja, die das Evangelium der Gnade Gottes primär unter den Heiden verkündigt hat. Er wurde von Gott gebraucht, nicht nur um zu evangelisieren, sondern auch um zu leiden. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 9 lesen. Apostelgeschichte 9 ab Vers 15, da heißt es, da spricht der Herr zu Ananias: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Gott wird Paulus in seinem Leben also gebrauchen, und das können wir unter anderem in den vielen Briefen sehen, die wir lesen. Als Zusammenfassung so über Paulus möchte ich die Baker Enzyklopädie zitieren, und dort heißt es über Saulus, über Paulus: Als Saulus von Tarsus bekannt, wurde er nach seiner Bekehrung einer der einflussreichsten Leiter der frühen Christenheit. Durch seine Missionsreisen nach Asien und Europa war Paulus das Hauptwerkzeug für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden. Seine Briefe an die Gemeinden und auch Einzelpersonen beinhalten die am sorgfältigsten durchdachte Theologie des Neuen Testaments. Zitat Ende. Und genau dieser Paulus, der die Christen verfolgte, der Steinigung zustimmte, der von Gott auf so wunderbare Weise umgekrempelt wurde, schreibt jetzt diesen Brief an die Philipper. Was ist der Hintergrund und was ist die Absicht von dem, was Paulus hier schreibt? Zuerst der Hintergrund: müssen wir sehen, dass Paulus zum Zeitpunkt der Abfassung schon knapp 2 Jahre in römischer Gefangenschaft war. Und er konnte anderen Gemeinden immer noch voller Freude und Dankbarkeit Mut zu sprechen und konnte immer noch voller Freude und Dankbarkeit selber sein. Ja. Diese Zeit, die er in Rom im Gefängnis saß, war etwas lockerer als eine Gefangenschaft, wie wir sie uns vielleicht vorstellen. Er hat in seinem eigenen Haus gewohnt, bewacht allerdings, und er konnte evangelisieren, er konnte Gäste empfangen, er konnte Leute empfangen, aber es war eine Gefangenschaft und dadurch war er eingeschränkt zu reisen und das Evangelium weiter zu verbreiten in der Welt. Was ihn etwas genervt hat wahrscheinlich. Ja. Er konnte Besuch empfangen und unter anderem war Epaphroditus dort. Er hat ihn besucht, er wurde von den Philippern gesandt. Und Epaphroditus, von ihm wissen wir, dass er krank geworden ist und dass er diese Krankheit überlebt hat und dass Paulus ihn jetzt zurückschickt, um die Philipper zu ermutigen und um diesen Brief auch zu überbringen. Wir können sehen, wie sich im Philipperbrief die Freude und die Dankbarkeit durchzieht. Das lesen wir immer wieder. Ja, freut euch alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freut euch, in Kapitel 4 zum Beispiel. Und das in der Situation, in der Gefangenschaft, in der Paulus sich befindet. Dort lobt er Gott und ermutigt sie, indem er seine Situation voller Zuversicht schildert in Kapitel 1. In dieser Situation auch noch die Philipper ermahnt, standhaft zu bleiben. Er hält sie dazu an, zu kämpfen, standhaft zu bleiben, Mut zu haben, stark zu sein. Was für ein Vorbild Paulus für uns sein kann. In der größten Bedrängnis lobt er Gott. Die Philipper wissen genau, dass Paulus das nicht nur schreibt, sondern auch lebt. Sie haben es selbst erfahren, als Paulus und Silas nach Philippi gekommen sind und ins Gefängnis der Stadt geworfen wurden. Da haben sie nicht da gesessen und waren frustriert und böse, sondern sie fingen an zu singen und Gott zu loben. Und sie wissen genau, dass Gott sie auf wunderbare Weise befreit hat und dieses Ereignis auch noch gebraucht hat, um den Kerkermeister und seine Familie zu sich zu ziehen. Und die Geschichte hat sich mit Sicherheit rumgesprochen und wir können davon ausgehen, dass der Kerkermeister und seine Familie Teil dieser Gemeinde waren und genau wissen, dass Paulus hier nicht nur leere Worte schreibt. Da fängt das zweite Kapitel an im Philipperbrief mit der fantastischen Beschreibung von Gottes Erniedrigung, von Jesu Erniedrigung. Und es ermutigt die Leser, einen solchen Gott und Herrn, von dem sich jedes Knie beugen wird, zu loben und zu preisen. Und immer wieder ermutigt und ermahnt er die Philipper. Und die Ermahnung ist so liebevoll geschrieben, dass man sie nicht in den falschen Hals bekommt, sondern dass man sich sagt, ja, Paulus hat recht, ich will Gott die Ehre geben und dass man es voll Dankbarkeit und Freude umsetzen möchte. Kapitel 3 ist ein ermahnendes, aber auch wieder ermutigendes Kapitel. Und hier können wir in Philipper 3 zum Beispiel ab Vers 8 Paulus' Einstellung lesen. Philipper 3 ab Vers 8, dort heißt es, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Er ermahnt die Philipper hier, die gleiche Gesinnung zu haben und seine Nachahmer zu sein, Paulus Nachahmer zu sein, in allen Lebenslagen auf Christus zentriert. Solch einem Vorbild dürfen auch wir nacheifern und dürfen dem Ansporn, den Paulus in Kapitel 4 gibt, in unserem Leben ernst nehmen und Christusbezogen wandeln. Paulus ist es auch, der aus dem Gefängnis, das dürft ihr im Hinterkopf behalten, dass er in Gefangenschaft war, die ermutigenden Schlussworte schreibt, mein Gott aber, der allen euren Mangel ausfüllen wird nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir können sehen, wie Paulus Gott die Ehre gegeben hat. Wir können aber auch sehen, dass er sich in Vers 1 nicht alleine nennt. Paulus und Timotheus heißt es hier. Und Timotheus war sein Mitstreiter auf vielen Missionsreisen und Diensten. Er war vor Ort, als Paulus diesen Brief an die Philipper schrieb. Was wiederum aufzeigt, dass Paulus aus der ersten Gefangenschaft in Rom schrieb, weil er dort auch den Epheserbrief, den Kolosserbrief verfasste und weil wir wissen, dass während Paulus zweiter Gefangenschaft Timotheus in Ephesus als Leiter war. Das haben wir heute Morgen kurz in der Bibelstunde angeschnitten, als wir uns Timotheus und die Gemeinde in Ephesus angeschaut haben. Und die Kommentatoren sind sich einig, wenn sie Timotheus beschreiben. Einer dieser Kommentatoren schreibt, obwohl Timotheus sehr jung war, war er für seine Gottesfurcht bekannt. Timotheus wurde für den Rest von Paulus' Leben dessen Jünger, Freund und Mitarbeiter. Er wirkte mit ihm zusammen in Beröa, in Athen und Korinth und begleitete ihn auf seiner Reise nach Jerusalem. Er war bei Paulus in Rom, als dieser dort zum ersten Mal in Gefangenschaft war und ging nach Paulus' Freilassung von dort aus nach Philippi. Und als Paulus sich mit ihm traf, in Ephesus dann, als er den ersten Timotheusbrief empfing, war Paulus in Gefangenschaft, befand sich Timotheus in einer leitenden Aufgabe als Aufseher in der Gemeinde von Ephesus. Das können wir in 1. Timotheus 1, Vers 3 nachlesen. Timotheus war also für seine Gottesfurcht bekannt, ein Mitstreiter und Nachahmer Paulus, der darum eiferte, Gott wohlgefällig zu wandeln. Wir wissen aus den zwei sehr persönlichen Briefen, dem 1. und 2. Timotheusbrief, dass Paulus ihm schreibt, dass er die Gemeinde in Ephesus gut, dass er sie ermahnen, ihr gut vorstehen, sie belehren soll und die Irrlehren ausmerzen soll. Und von dem Geschichtsschreiber Eusebius wird es nochmal unterstrichen, dass Timotheus wirklich ein Aufseher in der Gemeinde Ephesus war. Timotheus wird von Paulus in 5 weiteren Briefen im Eröffnungsgruß erwähnt, was auch wiederum aufzeigt, wie treu Timotheus an Paulus Seite stand. Er war der Sohn der Eunike und der Enkel von Lois, zwei treuen Frauen, die ungeheuchelten Glauben hatten und diesen bestimmt an Timotheus weitergaben. Zudem nennt Paulus ihn sein echtes Kind im Glauben. Was nicht damit zusammenhängt, dass Paulus sein leiblicher, sondern vielmehr sein geistlicher Vater war und dass Timotheus unter der Lehre des Paulus zum Glauben gekommen ist. Was wir noch über Timotheus wissen, ist, dass Paulus zu dem Zeitpunkt der Abfassung des Philipperbriefes niemanden hatte, der treuer in seiner Gesinnung ist als Timotheus. Das könnt ihr in Philipper 2 ab Vers 20 lesen und dort heißt es, Philipper 2 ab Vers 20, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was des Christi Jesu ist. Wie er sich aber bewährt hat, das wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Wir können sehen, dass Timotheus Paulus Jünger war, dass er ihm nacheiferte, dass er Paulus als Vorbild hatte. Und Paulus und Timotheus nennen sich hier Sklaven Christi Jesu oder Jesu Christi. Und wer jetzt in seine Bibel schaut und sagt, hey, aber da steht Knechte oder Diener, das, und ich habe Sklave gelesen, das liegt einfach daran, dass Diener oder Knecht nicht exakt das ausdrückt, als was Paulus und Timotheus sich hier bezeichnen. Und dass gerade das Wort Diener von der Bedeutung her zu flach ist. Im Griechischen steht hier das Wort doulos und was es bedeutet, das wollen wir uns im Folgenden etwas näher anschauen. Zuerst mal müssen wir sehen, dass das Wort doulos im griechischen Verständnis der damaligen Zeit ein Sklave war, der unfreiwillig zu einem solchen wurde. Also jemand, der Schulden hatte oder der gefangen genommen wurde und die Sklaverei verkauft wurde, das waren unfreiwillige Dinge. Und aus unfreiwilligen Gründen sind sie zu Sklaven geworden. Wenn jetzt Paulus diese Art von Sklaverei meinen würde, diese unfreiwillige Sklaverei, könnte er nicht so freigebig von der Freude berichten. Und von dem Gewinn, den er hat, wenn er stirbt und bei Christus ist. Paulus benutzt das Wort hier vielmehr im hebräischen Verständnis. Wir haben vorher gehört, dass er in Jerusalem aufgewachsen ist, unter der Lehre Gamaliels, ein anerkannter Rabbiner, ein anerkannter Lehrer in Jerusalem. Und er wurde im Gesetz gelehrt, er kannte das Gesetz der Väter, er kannte das Alte Testament. Und von der hebräischen Prägung sehen wir, dass im hebräischen Verständnis der Begriff doulos jemanden bezeichnet, der sich bereitwillig in die Sklaverei verkauft oder gibt. Und eine Definition aus dem Griechisch-Englisch-Wörterbuch, die trifft es ganz gut, was doulos meint. Doulos bezieht sich auf den Zustand, bei dem man komplett von einer anderen Person oder anderen Sache kontrolliert wird. Nochmal, doulos bezieht sich auf den Zustand, bei dem man komplett von einer anderen Person oder anderen Sache kontrolliert wird. In Römer 6 können wir Folgendes lesen. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar oder versklavt worden. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst, in die Sklaverei der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt eure Glieder in den Dienst, in die Sklaverei der Gerechtigkeit zur Heiligung. Anhand von Römer 6 können wir also sehen, dass wir komplett von Unreinheit und Ungerechtigkeit kontrolliert wurden und deren Sklaven waren, in dieser Sklaverei gefangen waren, jetzt aber komplett von der Gerechtigkeit kontrolliert werden und diese auch versklavt sein sollen, dieser dienstbar sein sollen. Das ist eine bereitwillige Hingabe in die Sklaverei die ihren Herrn liebt und respektiert. Man könnte es auch so sagen, dass Paulus und Timotheus Leibeigene des Herrn Jesus Christus sind. Christus verfügt über sie wie über seinen eigenen Leib. Sie sind seine Sklaven, seine Leibeigenen, die Menschen, die er als Werkzeuge benutzt. Wenn Paulus also das hebräische Verständnis auf dieses Wort anwendet und gebraucht, macht es Sinn, dass er sich freuen kann, dass er davon reden kann, wie es ein Gewinn ist, zu sterben und bei Christus zu sein. Und dass er sich freuen kann, andere dazu aufzurufen, sich Christi bereitwillig unterzuordnen, Christi Leibeigene zu werden. Wäre das eine erzwungene, unfreiwillige Sklaverei, dann würde nicht nur Paulus, sondern auch die Apostel wie Petrus, Jakobus und Judas nicht so freizügig davon reden. Wir können sehen, dass sie sich freiwillig in den Dienst des Herrn stellen. Und wenn sich Paulus hier auf die hebräische Art, dieses Wort zu benutzen, bezieht, dann müssen wir unweigerlich ins Alte Testament sehen und schauen und uns anschauen, was das zu dem Thema bereitwillige Sklaverei sagt. Zunächst mal können wir sehen, dass das hebräische Wort für Sklave circa 800 Mal auftritt im Alten Testament. Und wir werden uns nicht jede dieser Stellen anschauen, keine Sorge. Und es wird mit Leibeigener, Sklave oder Diener, aber auch, und jetzt hört gut zu, Anbeter Gottes übersetzt. Ja, und auch als solches gebraucht. Lasst uns einmal zu 2. Mose gehen. 2. Mose Kapitel 21, wo das Gesetz über die Sklaven aufgezeigt wird. 2. Mose Kapitel 21. Und dann heißt es ab Vers 2, wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, soll er 6 Jahre lang dienen und im 7. soll er unentgeltlich freigelassen werden. Ist er allein gekommen, so soll er auch alleine entlassen werden. Ist er aber verheiratet gekommen, so soll seine Frau mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr seine Frau gegeben und diese hat ihm Söhne oder Töchter geboren, so soll die Frau samt ihren Kindern seinem Herrn gehören. Er aber soll allein entlassen werden. Wenn aber der Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, meine Frau und meine Kinder, ich will nicht freigelassen werden, so soll ihn sein Herr vor Gott bringen und ihn an die Tür oder den Pfosten stellen und er soll ihm seine Ohren mit einem Pfriem durchbohren, damit er ihm diene für alle Zeiten. Die Sachlage hier ist klar. Wenn ein Sklave nach 6 Jahren sagt, dass er seinen Herrn liebt und dass er bei ihm bleiben möchte, so wurde es ja auch besiegelt, ja, und auf einen Zeitraum begrenzt, der nur durch den Tod unterbrochen werden konnte. Er wurde gekennzeichnet als Sklave, als ewiger Sklave dieses eines Herrn. Diese lebenslängliche Verpflichtung und Unterordnung, die geht man nur aus Liebe ein. Entweder seiner dort entstandenen Familie gegenüber, die dort sonst dort bleiben müsste, oder aus Liebe seines Herrn gegenüber. Wir sehen, dass das Gesetz klar darüber ist, dass Gottes Wort klar darüber ist, wenn es sagt, lass ihn frei nach 6 Jahren und wenn er bleiben will, bereitwillig als Sklave, dann soll er das sein ganzes Leben tun. Wir können es nicht nur über die Versklavung lesen, wir finden viele Persönlichkeiten, die als Knechte oder Sklaven Gottes bekannt sind. Es fängt bei Abraham an, geht über Mose. Das können wir von Josuas Einstellung lesen. Und von David wissen wir, dass er Knecht des Herrn ist. Von diesen Personen wissen wir, dass sie Gott geliebt haben und ihm treu gedient haben, auch wenn es ein paar Auf und Abs gab in ihrem Leben. Sie haben sich bereitwillig untergeordnet und Gott aus freiwilligem Herzen gedient. Auch hier wieder können wir sehen, dass eine bereitwillige Hingabe die Voraussetzung gewesen sein muss. Deine unfreiwillige Sklaverei ein Zwang wäre und die Liebe zu seinem Herrn nicht vorhanden wäre. Wenn wir uns die Knechtschaft oder Sklaverei anschauen, wird es ganz deutlich im Buch Jesaja. 53. Kapitel heißt es dort, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Mein Knecht steht hier. Und diese Verheißung ist auf Jesus Christus bezogen, der für uns am Kreuz gestorben ist, dessen Anblick uns nicht gefiel. Er hat sich bereitwillig Gott, seinem Vater, untergeordnet, weil er seinen Vater so sehr liebt und weil er uns so sehr liebt. Wenn wir uns die bereitwillige Sklaverei anschauen, dann sollte das Konsequenzen in deinem, in meinem Leben haben. Wir, die wir Christen sind, eine lebendige Beziehung zu Gott, unserem Vater haben, sind Sklaven der Gerechtigkeit. Und nicht, weil wir müssen, sondern weil wir unseren Herrn lieben, weil wir uns ihm bereitwillig unterordnen, bereitwillig in diese Sklaverei geben. Diese Bereitschaft zeigt Paulus auf, indem er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir dürfen sehen, dass es sich hier nicht nur um Sonntagmorgen im Gottesdienst handelt, sondern unser ganzes Leben soll ein Gott wohlgefälliges Opfer sein, weil das unser vernünftiger Gottesdienst ist. Wir dürfen uns wie Abraham, Mose, David, Paulus, Petrus, Judas oder Jakobus Sklaven Jesu Christi nennen, Leibeigene Jesu Christi nennen, weil wir unseren Herrn so sehr lieben und ihm bereitwillig unterordnen wollen. Auch wenn diese Unterordnung nicht immer leicht fällt. Aber wir sehen, dass wir jetzt Sklaven der Gerechtigkeit sind und der Gerechtigkeit dienen dürfen und sollen. Aber wie sieht das in deinem Leben praktisch aus? Diese bereitwillige Hingabe, diene Gott an jedem Tag. Mit deiner ganzen Kraft und wie Josua schreibt, mit deinem ganzen Haus. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, schreibt er. Das kann sich in geistlicher Gemeinschaft mit deinem Partner, mit deinem Sohn, deiner Tochter, mit anderen Geschwistern ausdrücken. Es kann sich durch das Zeugnis geben am Arbeitsplatz ausdrücken oder in der Schule. Es kann sich dadurch ausdrücken, indem wir dienen, hier in der Gemeinde, aber auch unter der Woche, indem wir Gott die Ehre geben, ihn nachahmen und ihn widerspiegeln, weil wir seine geliebten Kinder sind. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, Sklaven Jesu Christi, Leibeigene Jesu Christi. Und wir dürfen sie nachahmen, wir sollen Gott nachahmen, wir sollen werden wie er und dürfen in der Liebe wachsen, in der Einheit. Paulus fährt fort im Philipperbrief und nennt die Empfänger, nämlich die Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Das sind die Empfänger dieses Briefes. Und Paulus spricht die Heiligen in Christus an. Und das ist eine Ermutigung für uns alle, wenn er sagt, die Heiligen in Christus, die in Philippi sind. Und dass er nicht schreibt, an alle Heiligen in Jesus Christus und die in Philippi sind. Ja, das würde zwei Kategorien daraus machen. Und Paulus stellt hier klar, dass jeder, der Christus als Herrn anerkennt, ein Heiliger ist. Paulus benutzt diesen Gruß oft. Es geht eindeutig aus anderen Stellen im Neuen Testament hervor, dass hier eben nicht die geistliche Elite gemeint ist, sondern jeder Christ, jeder, der durch die Errettung und die Reinigung durch Christus von der Sünde abgesondert wurde. Heilig in Jesus Christus. Wenn man den griechischen Stamm für heilig, also Hagios, sucht, stellt man fest, dass er 66 Mal als Nomen, also als Wort, das eine Menschengruppe oder eine Person bezeichnet, benutzt wird. Es sind immer die Heiligen angesprochen, die Gott ergebenen Menschen, die bewusst dazu aufgerufen werden, einen heiligen Lebenswandel zu führen und ihm die Ehre zu geben, weil sie als Gottes Leibeigene diesen auch repräsentieren und seine Botschafter sind. Deshalb sollen wir ihm zur Ehre leben. Wir spiegeln ihn wider. Wir sehen also, dass das die ganze Gemeinde mit einschließt, in diesem Brief, die Gemeinde in Philippi, und zeigt auf, durch wen und in wem sie geheiligt sind und wir geheiligt sind, nämlich in Christus Jesus. Nur ein wahrer Christ ist ein Heiliger und das durch Gottes Gnade. Wenn du also eine lebendige Beziehung zu Gott hast, dann darfst du dich hier angesprochen fühlen, wenn die Heiligen angesprochen werden. Es ist nicht so, dass nur Dieter oder Pascal oder die Diakone heilig sind. Ja. Dass sie laufen nicht mit einem Heiligenschein rum, ja, sondern sie haben eine größere Verantwortung in der Gemeinde. Sie sind dadurch aber nicht mehr heilig als wir anderen. Wir sind alle heilig, haben alle die Stellung vor Gott, dass wir gerechtfertigt wurden durch den Tod Jesu am Kreuz für unsere Sünden. Die Heiligen, die in Philippi sind. Was war Philippi für eine Stadt? Und wie hat sich die Gemeinde dort ausgezeichnet? Und dazu wollen wir uns ein bisschen in Apostelgeschichte 16 aufhalten. Apostelgeschichte 16. Und dort heißt es ab Vers 12 Folgendes über Philippi. Und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Wenn ihr das Kapitel 16 durchgeht, könnt ihr sehen, was Gott dort Großes getan hat. In einem Lexikon können wir über Philippi Folgendes festhalten, Zitat: Eine Stadt im Osten Mazedoniens, die in einer gewinnbringenden, sehr ergiebigen Ebene lag. Zudem lag Philippi an einem Handels- und Militärweg, der unter dem Namen Via Ignatia bekannt war. Es war eine reiche Stadt, was unter anderem auf Goldvorkommen in den umliegenden Gebirgen zurückzuführen war. Das größte Wachstum der Stadt kam mit der Ernennung zur römischen Kolonie, was viele Kriegsveteranen dorthin zog, weil es ein kleines Rom in Mazedonien war. Philippi hatte also, so wie Tarsus, römische Rechte. Es war die Stadt, in dieser Stadt, in der Lydia, eine Tuchhändlerin zum Glauben kam, als Paulus und seine Gefährten eines Tages, eines Sabbats am Fluss Zeugnis ablegten. Es war wahrscheinlich auch das Haus der Lydia, das die frühe Gemeinde in Philippi als Räumlichkeiten nutzte. Es war die Stadt, in der Paulus den Geist einer Wahrsagerin austrieb und daraufhin zusammen mit Silas ins Gefängnis geworfen wurde. Philippi war die Stadt, in der Paulus und Silas auf wunderbare Weise aus dem Gefängnis befreit wurden, und Gott nutzte dieses Ereignis, um den Kerkermeister und seine Familie zu sich zu ziehen. Es war auch die Stadt, in der die Hauptleute Angst bekamen, als sie hörten, dass Paulus und Silas Römer waren, und sie baten, die Stadt zu verlassen. In dieser Stadt hat Gott Großes getan. Das könnt ihr in Apostelgeschichte nachlesen. Gott hat die Bedrängnis im Gefängnis gebraucht, um Menschen zu sich zu ziehen. Er hat eine wohlhabende Purpurhändlerin gebraucht, um Gemeinderäumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Er hat diese Gemeinde gebraucht, um Großes zu tun. Uns die Gemeinde näher anzuschauen, wollen wir das Lexikon noch einmal zitieren. Und dann heißt es, die Gemeinde in Philippi, die erste, die Paulus in Europa gründete, geht zurück auf die zweite Missionsreise. Philippi hatte wenig Juden, so wenige, dass es nicht möglich war, eine Synagoge zu gründen, weil dafür mindestens 10 junge Männer, die einem Haushalt vorstanden, notwendig waren. Deshalb ist Paulus am Sabbat nicht als erstes in die Synagoge gegangen, sondern an den Fluss. Nicht nur, dass es die erste Gemeinde war, die gegründet wurde unter den Heiden. Gott wusste schon, dass er die Philipper gebrauchen würde, um die Gemeinde in Jerusalem zu stärken und während einer Hungersnot großzügig zu unterstützen. In 2. Korinther fordert Paulus die Korinther dazu auf, zu geben. Und wir können lesen, was er schreibt, von unter anderem von Philippi. 2. Korinther. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, in einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns, durch den Willen Gottes. Hier redet Paulus von den Gemeinden in Thessalonich, Beröa und Philippi, die, wie er schreibt, über ihr Vermögen hinaus gaben, um die Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Philippi war also eine Gemeinde, die freigebig war, die viel gab und die Gott gebrauchte. Paulus nennt in den einleitenden Grüßen des Philipperbriefs zwei spezifische Gruppen. Zum einen die Aufseher, Hirten oder Ältesten. Diese Worte können austauschend gebraucht werden. Und zum anderen die Diakone. Zum einen die Aufseher. Das Wort Episkopos, was hier benutzt wird, beschreibt jemanden, der übersieht, der Aufsicht übt, der aber auch beschützt und verteidigt. Es ist eine Person, die aktiv eine Verantwortung hat. Und wenn wir uns mit Aufsehern, Hirten oder Ältesten befassen, müssen wir zu 1. Timotheus 3 kehren und dort die Qualifikationen uns anschauen. Und dort wird von den Ältesten und Aufsehern gesagt, in 1. Timotheus 3 können wir das lesen, lasst uns das aufschlagen. 1. Timotheus 3, ab Vers 1, dann heißt es, glaubwürdig ist das Wort, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben vor denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in den Fallstrick des Teufels fällt. Das ist eine Liste mit Qualifikationen, die ernst zu nehmen ist und die Paulus hier an Timotheus schreibt, der in Ephesus zu diesem Zeitpunkt sitzt und die Gemeinde dort belehrt, der ihn ermahnt, hey, so muss ein Ältester, ein Aufseher sein. Diese Qualifikation muss er erfüllen. Parallelstelle dazu finden wir in Titus 1. Und ein Kommentator schreibt zu diesen Aufsehern, sie bezeichnen die Männer, die dafür verantwortlich sind, die Gemeinde zu leiten. Aufseher sind dafür verantwortlich zu leiten, zu predigen, zu lehren, den geistlich Schwachen zu helfen, für die Gemeinde zu sorgen und andere Leiter zu berufen. In dem Buch Der neutestamentliche Diakon wird über Aufseher Folgendes geschrieben: Weil die hirtenmäßige Führung der örtlichen Gemeinde für Gott äußerst wichtig ist, hat er seinen Willen zu dieser Angelegenheit genau kundgetan. 1. Timotheus 3. Unter der Leitung des Heiligen Geistes haben Paulus und Petrus die Ältesten eingesetzt, damit sie die örtliche Gemeinde hüten und beaufsichtigen. Und jetzt keiner anderen Gruppe oder einzelnen Person geben diese beiden großen Apostel das Amt, die örtliche Gemeinde zu hüten und zu beaufsichtigen. Das können nur Aufseher und Hirten machen, die auch dazu berufen wurden. Also ist es die biblisch bevollmächtigte Pflicht der Aufseher und Ältesten, erstens die Gemeinde zu schützen, zweitens die Gemeinde zu belehren und drittens die Gemeinde zu führen. Das sind die Aufgaben und die Qualifikationen, die Älteste haben. Nun zum Zweiten nennt Paulus hier die Diakone, die sonst nur in 1. Timotheus 3 erwähnt werden. Um das Verständnis für einen Diakon zu bekommen, müssen wir uns Apostelgeschichte 6 zuwenden, auch wenn hier nicht explizit gesagt wird, dass diese 7 Männer Diakone sind, können wir doch davon ableiten, was die Aufgaben der Diakone im Neuen Testament waren und was sie heute noch für die Diakone sind. Dort heißt es in Apostelgeschichte 6, in jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei Tisch zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Dieses Amt, das die 7 Männer inne hatten, können wir wohl als Diakonat bezeichnen. Es dreht sich um das offizielle Dienen in der Gemeinde zur Entlastung der Ältesten, damit diese sich um die Lehre kümmern können und im Gebet beständig sich darauf vorbereiten können. Und auch für Diakone haben wir Qualifikationen, die in 1. Timotheus 3 stehen. Und in 1. Timotheus 3 schließt es an den Text an und heißt es, gleicherweise, genauso wie die Ältesten, sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden. Dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Wir können nicht darüber hinwegsehen, dass Aufseher und Diakone 2 verschiedene Ämter sind und dass die Aufseher über den Diakonen stehen und die Diakone zur offiziellen Entlastung der Ältesten dienen. Und jetzt hört gut zu, auch geben diese Verse in 1. Timotheus 3 niemandem das Recht, nicht zu dienen, nur weil er kein Diakon ist. Wir werden dazu aufgerufen und wir sollen uns in die Bereitschaft stellen, Gott zu dienen. Alexander Strauch schreibt zu Hirten und Diakonen noch Folgendes. Die Prinzipien, die die Hirten und Diakone der Gemeinde kennzeichnen und vor allem die moralischen Charaktererfordernisse an Hirten und Diakone sind der absolute Mittelpunkt der richtigen Ordnung, Zucht und Verhaltensweise einer Versammlung von Christenmenschen. Wir müssen auf biblisch qualifizierte Männer für dieses Gemeindeamt bestehen, auch wenn es Jahre dauert, bis sich solche Männer entwickeln. Es ist so wichtig, dass Älteste und Diakone erprobt werden, geprüft werden, bevor sie eingesetzt werden. Und ihr habt zum Großteil diesen Prozess bei Pascal mitbekommen, wie er zum Ältesten ernannt wurde, und auch bei Thomas, wie er zum Diakon ernannt wurde. Es geht ein Prozess der sorgfältigen Prüfung voraus. Zuletzt schreibt Paulus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der Gruß, der an die Gemeinde in Philippi geht. Und Paulus spricht hier die Gnade an, die uns wohlwollend gesinnt ist, die uns errettet hat. Und den Frieden, der das Ergebnis unserer Errettung in Christus ist. Wir haben Frieden durch die Gnade Gottes. Durch diesen Gruß erinnert Paulus die Gläubigen in Philippi, aber auch uns, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus haben. Wir dürfen uns in der Gnade und dem Frieden Gottes geborgen fühlen und freuen. Wenn ich so begrüßt oder verabschiedet werde, ja, dann freue ich mich, weil ich genau weiß, dass ich nur durch einen liebenden Gott Gnade und Friede empfangen kann und dass ich mich bereitwillig in seinen Dienst als Sklave gestellt habe. In diesem Sinn wünsche ich uns als bereitwillige Sklaven von Herzen Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.